Eine Herz. Radio an der Leine. Überraschend kam die Entscheidung nicht. Am 6. November 2008 versagte die durch konservative Verbände dominierte Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt dem hannoverschen Bürgerradio Flora die Lizenz und erteilte sie stattdessen einer 106,5 Rundfunkgesellschaft. Die Folge? Das größte Bürgerradio Niedersachsens mit mehr als 600 Mitgliedern und über 200 ehrenamtlich arbeitenden Radiomacherinnen und Radiomachern musste den UKW-Sendebetrieb Ende März 2009 einstellen. Damit wurde eine fast dreijährige Kampagne der Landesmedienanstalt gegen das selbstverwaltete Radio beendet, wenn auch etwas anders als ursprünglich geplant. Der erste Angriff erfolgte im April 2006, als sich der für den Bürgerrundfunk zuständige Referent in der Landesmedienanstalt öffentlich gegen Radio Flora positionierte. Im November 2006, wenige Monate bevor die Lizenz verlängert werden sollte, folgte der zweite Schlag. Mittels einer Telefonumfrage von Emnet ließ man die Presse wissen, sei festgestellt worden, dass Radio Flora zu wenig gehört werde. Befragt worden waren 500 deutschsprachige Festnetzkunden in einigen ausgewählten Bereichen der Region Hannover. Fachleute weisen darauf hin, dass derartige Telefonumfragen allein deshalb nicht mehr zu repräsentativen Ergebnissen führen, weil inzwischen bis zu 70% der Angerufenen jegliche Auskunft verweigern. Die Landesmedienanstalt focht das nicht an. Sie forderte von Radio Flora die Durchführung von Programm- und Strukturreformen. Andernfalls sei die Lizenz gefährdet. Ein Teil der Radiomacher und Radiomacherinnen glaubte, diesem Druck nachgeben zu müssen. Bald hieß es, besonders das Tagesprogramm müsse durchhörbarer werden. Die Wortbeiträge kürzer und die Musik gefälliger. Außerdem sollten die muttersprachlichen Programme auf weniger attraktive Sendeplätze verbannt werden. Die Widersprüche im Radio verschärften sich, denn andere Aktive, die sich dem Ziel der freien Radios verpflichtet fühlten, nämlich denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht zu Wort kommen, wollten den neuen Kurs nicht mittragen. Schließlich wurde eine Programmreform verabschiedet, die, wie von den Kritikern befürchtet, zur Verflachung des Tagesprogramms führte. Jetzt galt es noch, die geforderte Strukturreform durchzusetzen. Der Betrieb, so die Forderungen der Landesmedienanstalt, müsse übersichtlicher, Entscheidungsprozesse verkürzt werden. Zum Erhalt der Lizenz war ein Teil der Radiomacher und Radiomacherinnen bereit, auch diese Vorgabe zu erfüllen. Aufgrund einer Indiskretion kam heraus, dass hinter den Kulissen bereits darüber diskutiert wurde, nicht nur die demokratische Verfasstheit des Radios, sondern auch die Eigenständigkeit der Redaktion zur Disposition zu stellen. Trotz aller Kompromissbereitschaft entschied die Landesmedienanstalt im März 2007, die Lizenz nicht zu verlängern und erhöhte damit den Druck auf Radio Flora noch einmal, das sich jetzt neu bewerben musste. Doch auch in dieser existenzbedrohenden Situation wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit zur Änderung der Vereins- und Radiostrukturen in Richtung Chefradio verfehlt. Der Vorstand trat zurück. Die Nachfolger versuchten, den Vorgaben der Medienanstalt auf andere Weise Geltung zu verschaffen. Sie stellten einen Sendeleiter ein, der hauptsächlich in der Regenbogenpresse und im Kommerzfunk gearbeitet hatte. Für allgemeine Empörung sorgte der neue Mann, als er den Vorschlag unterbreitete, mit der Bild-Zeitung zu kooperieren. Seit seiner Gründung hatte sich Radio Flora an der Konzeption der freien Radios orientiert. Ziel des Radios sollte es sein, denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht zu Wort kommen, und Informationen zu verbreiten, die in den Mainstream-Medien unterschlagen werden. Außerdem wurde jede Form von rassistischer und sexistischer Diskriminierung abgelehnt. Und nun der Vorschlag einer Zusammenarbeit mit einem der anrüchigsten Boulevardblätter in Europa. Bis heute ist unklar, ob es sich um Dummheit handelte, um eine völlige Verkennung der Geschichte von Radio Flora oder um eine gezielte Provokation. Wie auch immer, dieser Vorstoß schlug fehl. Auch der Vorschlag, eine Kirchensendung zu etablieren, stieß nicht auf allzu große Begeisterung. Werbeveranstaltungen für Weltanschauungsgemeinschaften, welche Art auch immer, stießen auf Misstrauen. Die Versuche der neuen Sendeleitung, sich per Dienstanweisungen als Chefredakteur zu etablieren, musste in einem Radio, das überwiegend von Ehrenamtlichen getragen wird, zwangsläufig scheitern. Also gingen der Mann fürs Grobe und der damals mit ihm verbundene Vorstand systematisch daran, bezahlte Moderatoren im Tagesprogramm einzustellen, denen zudem Hoffnung auf längerfristige Stellen gemacht wurde. Diese unerfahrenen, überwiegend jungen Leute, denen die Geschichte von Radio Flora völlig fremd war, die mit den ehrenamtlichen Redaktionen nichts zu tun hatten, fühlten sich der Sendeleitung zutiefst verbunden, erkannten die Chefposition vorbehaltlos an und wurden, wie sich bald zeigen sollte, gegen die kritischen ehrenamtlichen Redaktionen in Stellung gebracht. Durch diesen bewusst geförderten Klientelismus wurde das Radio in einen hierarchisch organisierten Tagesbetrieb und einen ehrenamtlich arbeitenden und nach wie vor selbst organisierten Abend- und Nachtbetrieb gespalten. Im Tagesbetrieb waren Anweisungen zu befolgen, wie lang Wortbeiträge zu sein hatten und welche Musik gespielt werden sollte. Die zunehmende Verflachung der Sendung war unüberhörbar. Fast schien es, als beteilige sich die Sendeleitung an einem Radio-FFN-Ähnlichkeitswettbewerb. Gleichzeitig wurde versucht, die Autonomie der Abendredaktionen auszuhöhlen. Nachrichten und sogenannte Serviceblöcke, also Stau-, Wetter-, Temperaturmeldungen und dergleichen, sollten implantiert werden. Das hätte bedeutet, dass längere Radio-Features, Hörspiele und Beiträge nicht mehr hätten gesendet werden können. Auch dieser Vorstoß scheiterte am Widerstand der betroffenen Redaktionen. Das waren vor allem die Redaktion International und der offene Sendeplatz Interpol. Die Konflikte spitzten sich immer mehr zu. In dieser Situation startete die Niedersächsische Landesmedienanstalt den nächsten Coup. Inzwischen waren nämlich zwei weitere Bewerber um die Lizenz auf den Plan getreten. Das Lokalradio Neustadt, das bislang auf einem offenen Sendeplatz bei Radio Flora gesendet hatte, und ein Radioteam Niedersachsen. Zwar verfügte das kleine Radioteam unter einem Chef, der früher bei der Bild-Zeitung, im Kommerzfunk und in der Werbewirtschaft gearbeitet hatte, über keine Erfahrungen im Bürgerfunk, erfreute sich dafür aber der Unterstützung von namhaften Wirtschaftsunternehmen und des Freiwilligen Zentrums Hannover. Die Landesmedienanstalt lud die drei Bewerber zu Einigungsgesprächen und unterbreitete im Mai 2008 einen ungewöhnlichen Vorschlag. Eine gemeinnützige Gesellschaft sollte gegründet werden, in der die Kommerzfunker 5/8 der Anteile halten sollten, Radio Flora 2 und das Lokalradio Neustadt einen Anteil. Außerdem sollten die Leute aus der Werbebranche, von denen anspruchsvolle Wortsendungen bislang nicht bekannt geworden waren, für das redaktionelle Programm und ausgerechnet für die Abteilung Wort verantwortlich sein. Obwohl sich Radio Flora damit inhaltlich und ökonomisch an die Herren aus der Werbebranche ausgeliefert hätte, ließ sich der damalige Vorstand auf diesen Deal ein, der noch während der Sommerferien 2008 über die Bühne gebracht werden sollte. Das selbst organisierte Radio Flora schien am Ende. Die Zerschlagung der Redaktionsautonomie und die Übernahme der personellen und materiellen Ressourcen durch kommerzielle Interessenten unmittelbar bevorzustehen. In dieser Situation entschlossen sich einige Redakteure und Redakteurinnen, an die Öffentlichkeit zu gehen, produzierten ein Radiofeature mit dem Titel »Die Kampagne – Beseitigung eines selbstverwalteten Rundfunkbetriebes in Hannover«, informierten die Presse über die Sendetermine und setzten eine unvorhersehbare Kettenredaktion in Gang. Sendeleitung und Vorstand, die den Inhalt des Features nicht kannten, reagierten kopflos. Die Ausstrahlung wurde während der laufenden Sendung abgebrochen und stattdessen Musik eingespielt. Auf telefonische Anweisung des Sendeleiters postierte sich einer der Tagesmoderatoren ins Studio, um gegebenenfalls bereits die Anmoderation des Features zu verhindern. Der Befehl wurde auftragsgemäß ausgeführt, wenn auch nicht ganz so reibungslos wie ursprünglich geplant. Der offene Sendeplatz Interpol, auf den die Zensoren rechtlich keinen Zugriff hatten, konnte den unerwünschten Beitrag am folgenden Tag übertragen. Im Redaktionsbereich von Radio Flora war damit die offene Zensur etabliert. Aus dem ganzen Bundesgebiet hagelte es Proteste, andere Radios übernahmen das Feature in ihre Programme. Daraufhin zog sich das Radioteam Niedersachsen aus den Verhandlungen zurück. Die klammheimliche Übernahme des hannoverschen Bürgerradios durch den Kommerzfunk während der Sommerferien war gescheitert. Dennoch setzten die Modernisierer unbeirrt den von der Landesmedienanstalt vorgegebenen Kurs fort. Sie stellten Ausschlussanträge gegen die unbotmäßigen Kolleginnen und Kollegen. Dies sei, so war zu hören, die Voraussetzung für die Erteilung der Lizenz. Doch auch diesmal konnten sich die Reformer nicht durchsetzen, traten zurück, gründeten einen neuen Verein und dienten sich den Kommerzfunkern an, die sich inzwischen zusammen mit dem Lokalradio Neustadt und ihren Sponsoren in einer gemeinnützigen Gesellschaft zusammengeschlossen hatten. Damit waren nur noch zwei Bewerber im Rennen. Bei Radio Flora war unterdessen ein neuer Vereinsvorstand gewählt worden, der diesmal alle Strömungen im Radio repräsentierte. Im Amt geblieben war allerdings der umstrittene Sendeleiter, der die Konflikte sowohl im Radio als auch in der Öffentlichkeit weiter eskalierte. Aus Rücksicht auf das Bewerbungsverfahren wurde er dennoch nicht entlassen, aber kaum jemand bezweifelte, dass er der Mann der Konkurrenz und der Aufsichtsbehörde innerhalb des Radios war. In den folgenden Monaten zauberte die Landesmedienanstalt immer neue Bedingungen aus dem Hut, die Radio Flora noch zu erfüllen habe. Alle Auflagen wurden in kürzester Zeit abgearbeitet. Darüber hinaus konnten über 100 neue Mitglieder gewonnen und Tausende von Unterstützerunterschriften gesammelt werden. Es nutzte alles nichts. Die Lizenz wurde den Leuten mit Nähe zur Werbewirtschaft zugesprochen. Offizielle Begründung der Landesmedienanstalt: Radio Flora fühle sich zu sehr dem Konzept der freien Radios verpflichtet und berücksichtige unzureichend die Meinungen aus dem wirtschaftlich-unternehmerischen Bereich. Am 1. März 2009 beschloss die Mitgliederversammlung des Flora-Trägervereins, das Radio als Internetprojekt weiter zu betreiben. Bald darauf wurde die Sendeleitung beurlaubt, was im Radio mit Erleichterung aufgenommen wurde. Wie geplant nahm Radio Flora am 1. April den Sendebetrieb als Internetradio auf. Niemand war überrascht, als der Mann, der so gern Chef geworden wäre und am Widerstand der ehrenamtlichen Radiomacher und Radiomacherinnen gescheitert war, kurz darauf von der Konkurrenz eingestellt wurde, die jetzt unter dem Namen Leineherz firmiert. Herz mit TZ. Nachdem die Mehrheit der hannoverschen Radiomacherinnen und Radiomacher von der UKW-Frequenz verdrängt worden war, möchte man offensichtlich die Nähe zur Region Hannover suggerieren, so etwas wie Heimatverbundenheit demonstrieren. Assoziationen zur Aktion der Springerpresse, ein Herz für Kinder, drängen sich auf. Bewohner des Nordkreises der Region Hannover kennen die Leine-Zeitung, eine Regionalbeilage des Matzak-Konzerns, die zwar regelmäßig den Wettbewerb um einen Leinepott ausschreibt, ansonsten aber über bestimmte Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nicht berichtet. Es scheint so zu sein, wie schon immer, die Heimat, die sie meinen, ist nur um den Preis der Ausgrenzung zu haben. Apropos Leine-Zeitung und Matzak. Im Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft des neuen Heimatradios sitzt ein Redakteur der Leine-Zeitung, neben einem Vertreter des Freiwilligenzentrums, das sich frühzeitig an der Kampagne gegen das Freiwilligenprojekt Radio Flora beteiligte. Außerdem ist dort ein Mann des Lokalradios Neustadt vertreten und der Chefredakteur des Evangelischen Kirchenfunks. Die ersten Missionssendungen sind bereits geplant. Wie der Evangelische Pressedienst meldet, will der neue hannoversche Lokalsender Leineherz als Bürgersender seinen zukünftigen Hörern Kirche und Glauben näher bringen. Deshalb soll sonntags regelmäßig ein Magazin zum christlichen Glauben mit dem Titel »Mehr als du glaubst« ausgestrahlt werden. Zitat: »Viele sind gläubig, haben aber wenig Ahnung von der Kirche«, meint Henning Lühr, Chef der Kirchenredaktion von Leineherz. Deshalb plane er eine Rubrik »Hallo, Herr Pastor«. Es sei wichtig, so Lühr weiter, Zitat, »dass ein Fachmann erklärt, welche Besonderheiten es in der Kirche gibt«. Zitat Ende. Beispielsweise die, weiter Zitat, »Bedeutung bestimmter Feiertage«. Zitat Ende. Daneben gehe es in einem weiteren Schwerpunkt auch um das Soziale, wie es heißt. So solle bald über die, Zitat, »ehrenamtlichen grünen Damen« in den hannoverschen Krankenhäusern informiert werden. Zitat Ende. Außerdem werde auch, Zitat, »über Juden und Muslime berichtet«, kündigt Lühr an und hebt hervor, Zitat, »wir sind zu allen Seiten offen und kennen keine Grenzen«, Zitat Ende. Christen berichten über Muslime und Juden. Atheisten kommen gar nicht vor. Dazu muss man wissen, dass beinahe ein Drittel der Bevölkerung in der Region Hannover konfessionslos ist. Überhaupt stellt sich Leineherz in der Presse gern als offen und bunt dar. Radio Flora-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitglieder bleiben im Redaktionsbetrieb allerdings ausgegrenzt. Und auch in anderer Hinsicht gab man sich verschlossen. Eine Anfrage, wer denn inzwischen mit welchen Anteilen zu den Gesellschaftern der Betreibergesellschaft zähle, blieb unbeantwortet. Eigentlich hätte das neue Radio an der Leine bereits am 1. April auf Sendung gehen sollen. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen war der Presse zu entnehmen, dass die bezahlten Posten bald verteilt waren, ein Unterhaltungs- und Comedy-Redakteur aus Bayern als neuer Programmchef angeheuert worden war, neue Räume bezogen und ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht würden. Dann meldete die Presse, Ende Mai solle der Sendebetrieb aufgenommen werden. Doch Ende Mai war wieder nichts. Stattdessen wurden die neuen Arbeitsplatzinhaber präsentiert und erneut zur ehrenamtlichen Mitarbeit aufgerufen. Einige Interessenten waren nicht sonderlich begeistert, berichteten von strikten Vorgaben und Reglementierungen für die geplanten Sendungen und nahmen bereits wieder Abstand von der Mitarbeit. Dennoch, jetzt scheint alles zu klappen. Leineherz geht auf Sendung. Das Radio an der Leine.